Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen. Wir wollen heute als Konkurrenz zur Buchpreisvergabe, Sie sehen es, die Frankfurter Buntbücher vorstellen. Mein Name ist Annette Handke, ich bin aus dem Kleist-Museum und ich begrüße Sie heute im Namen von Kleist-Museum und Verlag für Berlin-Brandenburg, unserem Partner bei der Herausgabe der Buntbücher. Ganz kurz, Kleist-Museum Frankfurt-Oder, Geburts- und Studienort des großen Dichters. Und als größtes Literaturmuseum in Brandenburg geben wir seit 1991 die Frankfurter Buntbücher heraus. In wechselnder Herausgeberschaft, das ist jetzt hier vielleicht erstmal egal. Das Wichtige ist vielleicht oder ganz sicher, die Buntbücher sind literarische Miniaturen zu Dichtern und ihren Orten. Es ist auch manchmal ein Bildhauer dabei oder eine Malerin, aber es sind dann immer Künstler, die sich auch mit Literatur beschäftigen. Das ist das eine. Das andere ist, das ist wirklich der Raum der Mark Brandenburg, der früheren, und natürlich des Landes Berlin ist. Und es ist so, dass sie mit diesen, anhand dieser literarischen Miniaturen eigentlich auch kleine Reisen und Spaziergänge unternehmen können. Denn wir machen sie bekannt mit den Orten, an denen Dichter gelebt haben. Aber es geht weit darüber hinaus. Wir machen sie auch bekannt damit, welche Rolle diese Orte für die Literatur, für die Person der Schriftsteller gespielt hat. Seit 1991, habe ich schon gesagt, gibt es die Buntbücher, und das erste im Kleist-Museum war selbstverständlich Heinrich von Kleist gewidmet, und zwar dem Nationaldenkmal, das 1910 in Frankfurt-Oder für ihn errichtet wurde. Das Spektrum der Buntbücher reicht zeitlich vom 17. Jahrhundert bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, und räumlich ist vielleicht der Wohnsitz von Fouquets, Nennhausen im Havelland oder auch Wiepersdorf bei Jüterburg der westlichste Ort, und der östlichste Ort ist das märkische Kolberg, Kolobsteck, wo Henrik Bereska gelebt hat. Wir sind jetzt im 28. Jahr. Vielleicht sage ich nachher noch was zu unseren erfolgreichsten Buntbüchern, aber jetzt möchte ich Ihnen den Autor und das Buntbuch vorstellen, das das jüngste in der Reihe ist. Im 28. Jahr haben wir jetzt ein Buntbuch für den, wie ich glaube, noch relativ unbekannten Dichter Esat B. herausbringen können. Geschrieben hat es Sebastian Januszewski. Sebastian Januszewski, Jahrgang 75, hat Geschichte, Philosophie, Kunstgeschichte in Heidelberg, Cassino, Italien und Berlin studiert und arbeitet seit wann eigentlich?
Seit 2005
im Literaturhaus Berlin in der Fasanenstraße. Esat B., also ich hatte den Namen, bevor Sie auf uns zugekommen sind, noch nie gehört. Nachdem ich jetzt Ihr Buntbuch kenne, frage ich mich, warum eigentlich? Aber wie kamen Sie auf diesen eigentlich doch relativ unbekannten Schriftsteller?
Ich habe zwar nicht gleich 2005, aber in etwa 2010, 2011 begonnen, weil die Geschichte des Literaturhauses, also die Vergangenheit des Literaturhauses Berlin, sehr interessant ist, auch in literarischer Hinsicht. Es haben zum Beispiel im Haus selbst auch Autoren, bekannte Autoren, heute noch bekannte Autoren wie Wladimir Nabokov oder Max Hermann Neisse gelesen bei literarischen Veranstaltungen in den 20er, 30er Jahren. Und darüber hinaus dann einfach eine Hausführung begonnen und mich dann auch noch mit der literarischen Geschichte der unmittelbaren Umgebung beschäftigt. Und genau gegenüber des Literaturhauses Berlin gibt es eben eine sehr auffällige Gedenktafel, die ist also aus Messing, also wirkt wie Gold, und ist eben auch mit einer Büste versehen, eben von diesem Autor, Schriftsteller Esat B. Und allein schon, wenn man diese Gedenktafel sieht, kann man nicht umhin, dann sich mit dieser Biografie oder mit diesem Autor ein wenig auseinanderzusetzen. Und dann liest man natürlich auch die doch bis heute noch maßgebliche Biografie von Tom Reiss, 2008 erschien Esat, der Orientalist. Und gerade auch diese Biografie 2008, wie gesagt, auf Deutsch erschienen, ich habe nicht den Eindruck, dass es so ganz unbekannt ist. Also 2008 hat er so eine gewisse Renaissance auch erlebt. Es wurden mehrere Bücher dann auch von ihm wieder aufgelegt in verschiedenen Verlagen, muss man auch sagen. Ja, natürlich stimmt das schon, dass wenn man sagt, Ezzard Way, erstmal Unkenntnis, aber es gibt doch auch viele, die zumindest sich dann an diese Biografie entsinnen.
Genau, und wie kamen Sie dann auf die Idee, dass das ein guter Autor für ein Bundbuch ist?
Naja, das ist natürlich ein bisschen komplizierter. Es hängt mit der Biografie zusammen von Tom Reiss. Wenn man die sich genauer anschaut und liest, dann kommt man auf ein paar Dinge, die also zunächst unglaubwürdig erscheinen oder auch dann eben nicht richtig recherchiert sind oder vielleicht zu hastig auch hingeschrieben sind. Oder manchmal auch Sachen einfach, die, ich will nicht sagen, nicht stimmen, aber so ein bisschen einfach ungenau. Das hat mich dann so ein bisschen auch gereizt, mich genauer mit diesem Autor auseinanderzusetzen, von dem man eigentlich sehr wenig weiß. Und er selbst natürlich auch immer versucht hat, so ein bisschen seine Vergangenheit und seine Biografie so ein bisschen zu verschleiern oder auch zu mystifizieren. Und das auf der einen Seite, also seine Darstellung seiner Biografie und dann eben diese bisschen mit Vorsicht anzufassende Biografie von Tom Reiss, das ist einfach, da fühlt man sich gereizt, da mal ein bisschen genauer auf das Leben zu schauen. Und dann tatsächlich vielen Dank nochmal, dass ich dieses Bundbuch realisieren durfte. Dann natürlich kommt dann so ein bisschen auch was bei raus, wenn man die Archive durchstöbert und so weiter, dann entdeckt man schon auch noch Details, die ganz interessant sind.
So, jetzt haben wir also zwei Anknüpfungspunkte. Einmal müssten wir ja nun Ezzard Way wenigstens ein bisschen vorstellen und zweitens müssten wir auch mal etwas über diese Mystifikation hören. Wollen wir damit anfangen?
Ja.
Ja, stellen Sie uns Ezzard Way, den unbekannten Dichter, ein bisschen vor.
Ich kann unmöglich in 5 Minuten, aber...
Ganz kurz.
Naja, es fängt bereits beim Datum an und bei dem Geburtsort. Also wenn man jetzt sagt, was ich immer gerne sage, er wurde am 20. Oktober 1905 in Baku geboren, dann ist das wahrscheinlich nicht richtig. Also es deutet jetzt immer mehr oder vielmehr, es ist einfach erwiesen,
1905,
ja. Das wird wohl stimmen, aber es ist einfach wohl die Tatsache, dass er in Kiew geboren ist, also nicht in Baku, dass er aus einer jüdischen Familie stammt und er das eigentlich, also wo es geht, immer vermieden hat oder eben behauptet hat, er kommt aus einer muslimischen Familie. Vielleicht nur ganz kurz in groben Abrissen, 1905 eben in Eurasien geboren, zwischen Europa und Asien und ist dann wohl aber recht früh tatsächlich nach Baku gekommen, zusammen mit seinem Vater. Und ist dann 1920 vor den eintrinkenden Bolschewiki geflohen, wie so viele aus seiner Heimat, dann eben Aserbaidschan über mehrere Stationen, Konstantinopel, Paris, Rom, Paris, dann letztendlich in Berlin gelandet, im September 1921 nach Berlin gekommen. Und hier, da war er ja 15 Jahre alt, ist also quasi dann in Berlin ans Gymnasium gegangen, hat wohl da auch sein Abitur gemacht, hat sich aber gleichzeitig schon an der Universität eingeschrieben und hat dann ein paar Semester an der Friedrich-Wilhelm-Universität studiert, hat das aber nicht abgeschlossen, musste auch eigentlich nicht, es war für ihn nicht notwendig, denn er hat schon, glaube ich, während des Studiums angefangen, Kontakte zu knüpfen und einfach in dem journalistischen Bereich sehr produktiv und tätig geworden und dann eigentlich ein fast fester Mitarbeiter der bekanntesten und berühmtesten, wichtigsten Literaturzeitschrift der 20er, 30er Jahre. Die literarische Welt, dort wurde er eben Mitarbeiter und hat so angefangen, sein Schreiben zu beginnen.
Aha, da gehe ich jetzt mal rein, weil wir haben ja das Bundbuch hier. Und genau das beschreiben Sie ja zu Anfang in Ihrem Bundbuch ganz wunderbar, wie er das erste Mal oder wie er erscheint in den 20er Jahren. Wir hatten ja gesagt, Sie lesen... Yes.
Er ist hervorgetreten zunächst mit Artikeln, kleineren, größeren, dann aber hat er doch ein recht, ja, man muss sagen, doch Skandalbuch geschrieben. Wenn man das heute liest, würde das wahrscheinlich im allgemeinen Papier, in der Papierflut untergehen, aber damals war das eben ein Skandal. Er hat in diesem Buch Öl und Blut im Orient hat er eben seine Flucht aus Aserbaidschan beschrieben. Das tendiert dann so ab und zu auch mal in Richtung Märchen, Mystifikation. Und damit ist er, das war quasi sein Debüt, es ist als Autobiografie so auch angelegt, aber wenn man, wie gesagt, das liest, denkt man, naja, was er da beschreibt, das kann alles gar nicht so richtig stimmen. Aber es ist ein sehr schön zu lesendes Buch und nicht umsonst wurde das wieder aufgelegt. Sollen wir diese eine Passage da? Oder?
Ja, also ich dachte, Sie lesen uns mal den Beginn des Bundbuches, wo wir ein bisschen eingeordnet kriegen, wer denn eigentlich ist und womit er erscheint. Und dann diese wunderbare Szene auf dem Friedhof, wo wir den Feuilletonisten Esat Bey hören können.
Ja, also Bundbuch Nummer 62, Esat Bey in Berlin 1921 bis 1933. Im Juni 1926 beginnt mit einem Artikel in der Literarischen Welt die erstaunliche Karriere eines der wohl schillerndsten Schriftsteller der 20er und 30er Jahre. Esat Bey betritt mit zwei kleineren Texten in der Rubrik Chronik der Literarischen Welt die publizistische Bühne der wichtigsten kulturellen Wochenzeitung der Weimarer Zeit. Unter der Überschrift Aus dem Osten berichtet er unter anderem über die aktuelle journalistische Landschaft in Aserbaidschan, seine Heimat Aserbaidschan im weitesten Sinne der Orient, dessen Wahrnehmung in Europa, das Schreiben selbst sind seine Themen. Die anderen großen Aspekte seines Lebens, der Islam und die bolschewistische Revolution in Russland, werden zumindest angedeutet. Die feine Ironie, die seine Werke prägen wird, ist hier bereits enthalten. Am Ende dieser Schriftstellerkarriere, wenn das Werk Esat Beys eine Trilogie über den Kaukasus, 5 Biografien, 6 Sachbücher, 2 Romane, 2 Novellen und hunderte journalistische Beiträge umfassen wird, steht der frühe Tod des Autors an den Ufern des Tyrrhenischen Meeres im August 1942. Soll ich einfach bis zu dem? Die Berliner Jahre von 1941. Die Berliner Jahre von 1921 bis 1933 sind prägend für Esat Bey. In der deutschen Hauptstadt findet er gemeinsam mit seinem Vater nach einer rastlosen Flucht durch halb Europa endlich eine Bleibe. Hier erhält er seine schulische und universitäre Ausbildung. Ich habe keine Probleme gehabt, Verlage zu finden für seine Bücher, was natürlich im Nachhinein immer ein bisschen kritisiert wurde, auch von seinem sogenannten Agenten Werner Schendell, dass er einfach zu viel schreibt. Also Schendell rät ihm eher, so ein bisschen zurückzutreten und vielleicht alle 2 Jahre nur noch ein Buch zu veröffentlichen, weil teilweise tatsächlich hat er im Jahr 2 Bücher veröffentlicht. Dann muss man natürlich dazu sagen, dass diese Bücher, also dass Teile, Versatzstücke der einzelnen Bücher auch immer wieder in anderen Büchern auftauchen. Also es sind schon eigenständige Werke, aber zum Beispiel schöne Passagen, wenn er den Kaukasus beschreibt, sind tatsächlich auch wiederzufinden dann in verschiedenen seiner Bücher.
Oh, das verbindet ihn mit Kleist.
Und das verbindet ihn womöglich mit Kleist und umso mehr halt die Rechtfertigung des Bundbuches. Aber interessant ist, wenn man sich jetzt literarische Quellen zu ihm anschaut, also wie gesagt, es gibt sehr viele Artikel von ihm in der Literarischen Welt, aber welche Rolle er im Literatentum, in der literarischen Szene, im Literaturbetrieb gespielt hat, wenn man da nach Stellen sucht, dann wird man tatsächlich nicht fündig, was ganz merkwürdig ist, weil später dann, als er 1933 nach Wien geht, da spielt er dann eine Rolle, da findet man dann auch in den Beschreibungen dieser Zeit, findet man ihn auch gehäuft. Aber eben jetzt in der Berliner Zeit, also ich denke, er war so ein bisschen dabei, sich durchzusetzen und er ist auch, denke ich, mit einem gewissen Selbstbewusstsein aufgetreten. Also dieser Sturm, diese Entrüstung, diesen Skandal, den er mit Öl und Blut verursacht hat, der hat ihn offensichtlich überhaupt nicht gejuckt. Mhm. Denn er hat einfach danach weitere Kaukasus-Bücher geschrieben, in denen er denselben, in Anführungsstrichen, Unsinn wiedererzählt.
Genau, von dem Skandal, den er mit Öl und Blut hervorgebracht hat, können Sie sich dann überzeugen, wenn Sie sich das Bundbuch genauer angucken. Sie sagen, man kann nicht so genau sagen, welche Rolle im Literaturbetrieb als Schriftsteller und im Feuilleton, welche Rolle hat er für die literarische Welt, also für die Welt und in der Welt, für die Beilage, die literarische Welt gespielt?
Da hat er zunächst mit solchen Kuriosa angefangen aus Asien. Er galt ja als der Experte im Orient, aber dann wurde er schon, also rückte recht schnell auf, auch als sozusagen freier Redakteur und hat ganze Beilagen mitgestaltet, wenn es eben um zum Beispiel russische Literatur ging, spezielle russische Literatur, oder er hat zu dem Jahrestag von oder dem Geburtstag, dem runden Geburtstag von Mahatma Gandhi, hat er eben auch auf der ersten Seite einen Beitrag geschrieben. Er hatte natürlich Schwerpunkt Asien, orientalische Autoren, aber durchaus eben auch ein unglaublich breites Interessespektrum. Also er hat zum Beispiel auch mit dem, Magier, der dann...
Hannus.
Also mit dem hat er sich auch unterhalten und hat ein ganz passabel oder sehr interessant zu lesendes Interview geschrieben. Das als von der produktiven Seite. Aber wie er wahrgenommen worden ist, also seine Bücher sind tatsächlich, also von Autoren, denke ich, schon positiv bewertet worden. Also gerade jetzt auch Öl und Blut und so weiter, wurde sein Debüt sozusagen, da gab es auch vom Präsidenten der Akademie ein Empfehlungsschreiben oder ein Verteidigungsschreiben. Sie wurden wahrgenommen, aber nicht kritisch abgelehnt, so kann man das sagen. Aber er galt jetzt, glaube ich, nicht als einer der ganz großen Autoren. Das muss man natürlich auch zurechtdrücken, das ist klar. Aber die Anfeindungen, die sind natürlich auch hauptsächlich von den von denen, die er in dem Buch beschreibt, also von den kaukasischen Völkern gekommen.
Ja, ja. Sie haben gesagt, er wird vermutlich nun doch in Kiew und nicht in Baku, aber sehr wahrscheinlich als russischer Jude geboren und in Berlin tritt er sehr schnell zum Islam über. Er schreibt eine Biografie über Stalin. Er will eine Biografie über Benito Mussolini schreiben.
Die Widersprüche,
können Sie ihn ein kleines bisschen, können Sie mal etwas zu diesen Widersprüchen sagen?
Man muss diese Widersprüche einfach aushalten. Das ist, glaube ich, alles, was man machen kann, weil wenn man sich das jetzt einfach mal an der Hand abzählt, also jüdische Abstammung, 1922 zum Islam übergetreten. Jedoch beschreibt niemand, die ihn dann später beschreiben, dass er wirklich ein ausführender Muslim war. Er Anti-Bolschewist, Monarchist,
Sympathisant,
Anhänger oder Sympathisant des Nationalsozialismus, trotz seiner jüdischen Abstammung. Also er vereint sehr viele Gegensätze ineinander, wo man eigentlich die nicht zusammenpasst. Also natürlich passen Gegensätze nicht zusammen, aber seine Person vereint so viel, was eigentlich nicht in einer Person geht. Das ist hinzu kommt eben auch noch seine Verkleidungsfebel, also jetzt so die Abbildung, die ich oder die meisten, die wir kennen, sind natürlich, zeigen ihn in einem Anzug, aber oft eben auch einfach wird er dargestellt in oder zeigt er sich auch in so einer kaukasischen Tracht zum Beispiel. Also auch in der englischen Ausgabe von Öl und in der amerikanischen Ausgabe von Öl und Blut im Orient wird er eben auch dargestellt oder zeigt er sich in so einem kaukasischen Kampfmonitor. Und auch verschickte er an Freunde auch so eine Postkarte, die ihn in Verkleidung zeigt. Also ich nehme an, er hatte schon auch so ein bisschen die Lust an der Verkleidung gehabt. So als Orientale, als der Exot in Berlin dann auch aufzutreten.
Also auf jeden Fall hat er den Willen zur Selbstdarstellung gehabt und auch den Willen, sich nicht festlegen zu lassen. Das kann man, glaube ich, deutlich von ihm sagen. Glauben Sie, dass er in irgendeine politische Richtung einzuordnen wäre, der er besonders angegangen hat? Ich glaube, er war sehr konservativ, das auf jeden Fall. Das scheinen auf jeden Fall die 20er Jahre zu zeigen, was ich da gelesen habe in Ihrem Buch. Oder,
konservativ auf alle Fälle. Also gut, ich beziehe mich dann auf einen Artikel, also einen kurzen Lebenslauf, den er in der literarischen Welt veröffentlicht hat. Da steht eben, dass er entschiedener Monarchist ist und alle Systeme, die denken, dass sie die Leute glücklicher machen, darunter zählt er eben den Kommunismus, die lehnt er komplett ab. Aber man kann ihn eigentlich auch wiederum nicht als rechts bezeichnen. das ist, wird dann immer ein bisschen noch ein bisschen vielstufiger. Genau. Also er hat tatsächlich im Nationalsozialismus hat er quasi die einzige mögliche Macht gesehen, die es schaffen könnte, sozusagen seine Heimat Aserbaidschan wieder von den von den Kommunisten zu befreien. Und somit war, denke ich, kommt diese Nähe zum Nationalsozialismus. Die kann sich natürlich überhaupt nicht von der Ideologie inhaltlich, also stimmt das überein mit, mit seiner Ideologie. Also Nationalsozialismus ist ja auch nicht monarchistisch. Also es ist alles sehr merkwürdig, diese Gegensätze. Wenn man eine Skala vielleicht von links bis rechts, dann ist er eher über der Hälfte rechts, aber nicht ganz, ganz rechts.
Ja, außen. Ja. Sie haben vorhin gesagt, ich hoffe, dass wir das noch schaffen, dass er auch selber so Mystifikationen mit seiner Person und seiner Biografie verbunden hat. Und Sie haben das, wie ich finde, sehr schön in dem Bundbuch beschrieben, die Reise, die der Vater und der Sohn nach Berlin machen. Vielleicht können wir das zum Abschluss vorlesen, aber vorher will ich noch etwas fragen oder sagen. Ich habe ja eingangs gesagt, SAB, der unbekannte Autor. Tom Reiss, die Biografie in den Zehnerjahren, in den Nullerjahren. Und ich habe gehört, es gibt jetzt auch Bestrebungen, SAB's Literatur wieder aufzulegen.
Naja, da müsste man auch ein bisschen mehr dazu sagen, weil theoretisch gibt es die Bücher von SAB seit den 70er Jahren wieder. Also, was ich schon sagte, Kiepenheuer, eine Ausgabe von 91 und auch seine beiden Romane, wo ich eben auf der Seite bin, dass er die auch geschrieben hat unter dem Pseudonym Kurban Said, die werden auch seit den 70er Jahren wieder veröffentlicht und das kontinuierlich. Also auch Öl und Blut ist relativ häufig auch seine Biografien, also diese Mohammed-Biografie. Klar, das stimmt auch nicht alles, aber die wird auch bis heute verlegt. Ich habe jetzt erst durch Zufall entdeckt, dass in Italien seine Stalin-Biografie jetzt erst 2017 wieder aufgelegt worden ist. Also das ist sozusagen...
Also kann man von einer Wiederentdeckung, wie ich dachte, auch nicht so richtig sprechen?
Aber jetzt zum Beispiel wird ja auch in der anderen Bibliothek, kommt im Juni, auch eine Ausgabe von Öl und Blut im Orient.
Ja. Ja. Mhm. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr, dass wir diese kleine Stelle vorlesen mit der Mystifikation. Wir haben noch 3 Minuten. Wollen Sie es noch versuchen?
Dann muss ich sie finden, das dauert jetzt auch wieder 10 Minuten.
Nee, das kann ich Ihnen geben.
Nein, ich glaube, ich habe sie ja schon, oder? Hier habe ich sie.
Sie haben sie hier, genau. Da geht's los.
Nur den Text vielleicht, oder? Ach so, okay. Oder den Abschnitt.
SAB hatte nie Interesse daran, das wollten wir doch lesen. Hier fängt's an und hier fängt's an, hier geht's weiter.
Ja, dann dieser kurze 29, okay, das schaffen wir. SZB hatte nie Interesse daran, über den Ort seiner Herkunft Klarheit zu schaffen. In einem 1931 erschienenen autobiografischen Text behauptet er während des ersten russischen Eisenbahnstreiks in einem D-Zug zwischen Europa und Asien geboren zu sein. Aufklärung wird es in diesem Punkt nicht geben. Zweifelsohne abenteuerlicher erscheint die angebliche Geburt im Zug. Man kann in diesem Verfahren biografische Details bewusst zu verklären oder zu verschleiern eine Methode erkennen, die SAB Zeit seines Lebens anwandte. Schon in seinem ersten autobiografisch angelegten Buch findet sich eine treffende Stelle, die den Willen zur Ausschmückung zeigt. Während die komplette Besatzung jenes Schiffes, auf das er und sein Vater auf der Flucht gelangt waren, vor Durst und Hunger dem Wahnsinn verfällt und zu den Waffen greift, um sich gegenseitig zu meucheln, berichtet SAB. Unbewaffnet war nur ich saß in meinem Rettungsboot und las das einzige Buch, das wir zufällig mit uns führten. Es war die russische Ausgabe des Don Quixote de la Mancha. Ausgerechnet jenes Werk der Weltliteratur, das das Geschichtenerzählen und Fabulieren besingt wie kein zweites. Diese Fährte, die der Autor hier legt, gibt vielleicht den entscheidenden Hinweis, wie SAB's Geschichten aufzunehmen sind.
Genau, und dazu wollen wir Sie ermutigen, SAB kennenzulernen, die Person vielleicht über unser Bundbuch und seine Literatur, dann über die demnächst neu aufgelegten Roman Öl und Blut im Orient. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Januszewski, dass Sie hier waren.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.